Wunderschönen guten Morgen, moin moin, zum Vortrag zu OpenStreetMap und seinen Karten. Vielleicht vorab noch kurz was zu mir. Mein Name ist Falk Tscheile. Ich bin vor vielen, vielen Jahren zu OpenStreetMap gestoßen. Damals, als die Karten noch weiß und ohne Daten waren, größtenteils jedenfalls. Halte regelmäßig Vorträge zu OpenStreetMap. Und wie gesagt, heute mal ein Vortrag zu Karten. Mittlerweile bin ich auch im Vorstand vom Foskis e.V. aktiv, der quasi OpenStreetMap in Deutschland vertritt. Fangen wir an mit einer Einleitung, wer hätte es gedacht, und dann arbeiten wir uns so langsam vor, gucken nochmal, wie ist das eigentlich mit den Daten und wie werden aus den Daten Karten. Wir werden uns das Ganze so ein bisschen aus Community-Sicht anschauen. Ich hoffe, das wird dann deutlich, was ich will. Und ja, dann werden wir uns 1001 Karte anschauen. Ist zwar für eine Stunde vorgesehen, der Vortrag, aber ich denke, ihr habt Zeit. Wir brauchen ein bisschen länger bei 1001 Karte. Ja, fangen wir an mit OpenStreetMap. Wer kennt OpenStreetMap? Ah, alle, ah, doch, da sind noch ein paar, die wollen mal wissen, was das eigentlich ist. Nein. OpenStreetMap ist von der Idee her eigentlich gar keine Karte, sondern eine Datenbank. Es ist eigentlich kein konsumierbares Produkt, weil es eben Daten sind. Wir sind auch als Projekt keine Variante von Open Source Variante von Google Maps. Ja, wir waren eher da. Allerdings war dann die Seite von OpenStreetMap, als sie online war, leerer als die von Google Maps, als die online gegangen ist. Weil wir bewegen uns da ja im Jahre 2004 und OpenStreetMap hat bei null angefangen und Google Maps hat die Daten von den Landesvermessungsämtern gekauft. Ja. Kein konsumierbares Produkt, aber die meisten werden es kennen, openstreetmap.de, openstreetmap.org, da findet man eine Karte. Warum gibt es da diese Karten? Damit die Leute sehen, was aus Daten entsteht. Ne? Aber Daten sind relativ abstrakt, man braucht irgendeine Visualisierung, damit die Leute, die beitragen, sehen, wofür es gut ist und auch Leute, die OpenStreetMap nutzen wollen, sehen, was geht. Aber das, was man auf openstreetmap.de und openstreetmap.org sieht, in den Daten ist viel mehr drin. Das werde ich heute auch noch zeigen. Das ist eher so, diese Seiten sind so ein Teaser. Zeigen, was ist grundsätzlich möglich, aber es ist viel mehr möglich. Was ich schon gesagt hatte, OpenStreetMap ist eine Datenbank, aber wir haben ganz viele Beitragende, ne? Alles crowdgesourced oder größtenteils der Daten ist crowdgesourced. Also OpenStreetMap ist auch ein riesiges soziales Projekt mit entsprechenden Konflikten, die es auch immer gibt, wenn Menschen aufeinandertreffen und jeder meint, dass er schon weiß, wie es geht und den anderen das dann erklärt. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das ganz hervorragend, wie man an der Karte sieht. Ne, OpenStreetMap als Datenbank, wer sich mal anschauen will, wie die Daten aussehen, geht einfach auf openstreetmap.org, an der rechten Seite den Reiter aufmachen und dann unten rechts bei Kartendaten draufklicken. Vorsicht, nicht einen zu großen Ausschnitt wählen, sonst bumm, ist alles blau und voller Daten. Aber hier sieht man mal die einzelnen Objekte, die hier zum Beispiel auf dem Gelände der Hochschule eingetragen sind. Und na, soziales Projekt, man kann auch, selbst wenn man keinen Account hat, also OpenStreetMap kennen alle, wer hat einen OpenStreetMap-Account? Nicht ganz deckungsgleich bei den Meldungen. Also selbst wenn man keinen Account hat, kann man mit der Community, was auch immer das ist, kommen wir gleich noch dazu, interagieren, indem man auch wieder auf openstreetmap.org geht und wenn man einen Fehler in der Karte gefunden hat, kann man da also einen Note oder einen Hinweis hinterlassen und sagen, hier an der Stelle ist was komisch. Guckt euch das mal an. Immer dran denken, ne, bei OpenStreetMap arbeiten Freiwillige, also höflich sein und ohne Anspruchshaltung daran gehen. Es guckt sich jemand an, wenn er Zeit hat und in der Gegend ist. Wer in meinem Vortrag letztes Jahr gewesen ist, weiß, dass es da auch so ein paar Probleme mit Telematikversicherungen und Konzernen gibt. Wenn da jemand anruft und sagt, hey, ihr habt mir Karma-Punkte abgezogen, weil ich in der Tempo 30 Zone 50 gefahren bin, da ist aber gar keine 30er Zone mehr, sagt dann die Hotline, ja, das sind OpenStreetMap-Daten, geht da mal hin und sagt das mal der Community. Na, schönen Dank auch, ne? Wir schreiben dann höflich zurück und sagen, wir sind ein Freiwilligenprojekt und wer die Daten nutzt, tut das in eigener Verantwortung und darf sich auch selber darum kümmern, wenn er das möchte. Insbesondere, wenn er schon das Geld für die Kartendaten spart. Die Leute reagieren dann meistens sehr verständnisvoll, aber selbst das zu beantworten, machen Freiwillige und das kostet natürlich auch Ressourcen, die wir vielleicht nutzbringender anwenden könnten. So, und jetzt eine Gretchenfrage. Ne? Wir haben uns auch im Projekt selber bei einem Community-Wochenende mal die Frage gestellt, was ist eigentlich diese OpenStreetMap-Community und ja, sind das jetzt User, also Personen, die OpenStreetMap-Daten nutzen in irgendeiner Form, weil ihnen das FOSS-Konzept gefällt? Gehören Mappende zur Community? Gehören Endnutzende zur Community, also denen eigentlich egal ist, wo die Daten herkommen. Hauptsache, sie haben eine hübsche Endanwendung, die ihren Nutzungserwartungen entspricht. Es gibt die Fordernden, die sagen, jemand müsste mal, macht mal. Ne? Ein Kollege am OpenStreetMap-Stand hat mir erzählt, dass ihm jemand am Telefon sogar mal erklärt hat, du machst doch Open-Source-Software, dann muss doch auch der Support kostenlos sein. Die Software ist doch kostenlos. Kann man so sehen, muss man nicht sehen. Gehören Anwendungsentwickler dazu, Tool-Entwickler, Administratoren. Ja, also haben wir versucht so zu gucken, wer ist jetzt Community, wer nicht. Über diese Sache könnte man reiflich diskutieren. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen zu visualisieren, wie ich das sehe, ja, im Kern. So, das ist das, was ich sagen würde, ist Community. Dann gibt es da auch ein paar Sachen, die erstrecken sich über mehrere Schalenbereiche. Also da kommt es so ein bisschen drauf an, was die machen. Genau, und da werden wir uns jetzt so ein bisschen dann, wenn wir uns die Karten angucken, auch dran langhangeln und mal schauen, wo wir die einzelnen Dinge so verorten. Eine Selbstverständlichkeit, ohne Daten wird es keine Karten geben. Bei OpenStreetMap ja, ist es ganz einfach, wir erklären die Welt mit Key- und Value-Paaren und setzen die an Punktobjekte, Wegobjekte und wir setzen dann Wege und Punkte gegebenenfalls noch in Beziehungen zueinander und so erklären wir die Welt. Es gibt von diesen Objekten eine ganze Menge in der Datenbank und ja, aber bei den Keys ist gar nicht so viel, wie es da gibt. Genau, aber das ist quasi so ist die Statistik zu den Daten aus der Datenbank und da kommen wir dann auch schon zum ersten Thema. Wo kommen diese Daten her? Von einem Tool-Entwickler, der sich gesagt hat, Mensch, das wäre doch für bestimmte Personen vielleicht mal interessant zu gucken, wie sich die Datenstruktur in der Datenbank so entwickelt. Ja, und Tool-Entwickler hat keinen externen Nutzen, richtet sich ausschließlich an Mappende und Interessierte, würden wir also sagen, dieser Toolentwickler gehört zur Community. Das Tool, was das auswertet, ist TechInfo, findet man dann unter techinfo.openstreetmap.org. Da kann man sich so ein bisschen durchklicken. Das war jetzt zum Datenmodell und jetzt, ja, wie kommen die Daten in die Datenbank und wie funktioniert das Ganze? Im Kern brauchen wir die Personen, die Daten erfassen, die mappenden Personen. Und dann brauchen wir die Tool-Entwickler, die irgendwie dafür sorgen, dass man die Daten erfassen können und dass sie in die Datenbank gehen. Und dann die Admins, die das Ganze am Laufen halten, die Datenbank und die Software, die drumherum gebaut ist. Sonst kommen keine Daten in die Datenbank. Und OpenStreetMap, gerade in Deutschland, relativ vollständig, was die Daten angeht. Aber wenn man erstmal alle wichtigen Daten erfasst hat, geht es natürlich los mit der Datenpflege. Wird jetzt gleich auch nochmal Thema sein. Wie kommen die Daten in die Datenbank? Das Schweizer Taschenmesser für die OpenStreetMap-Datenerfassung ist JOSM. Erschlägt einen so ein bisschen, aber man kann dann auch Luftbilder oder eben OpenStreetMap-Karten dahinter legen. Dann wird das schon ein bisschen nutzerfreundlicher oder zumindest freundlicher von der Visualisierung her. Dann gibt es einen Online-Editor, den findet man auf der Seite openstreetmap.org, den ID-Editor, wo man dann also in der Webseite direkt Daten editieren kann. Fürs Editieren ist natürlich ein Account erforderlich. Genau, und dann gibt es das auch fürs Smartphone, also wer einen OpenStreetMap-Account hat, aber lange nicht gemappt hat, oder gesagt hat, dieses Datenschema, das ist ja alles ein bisschen kompliziert und da habe ich eigentlich keine Lust, mich durchs Wiki zu quälen. Dem empfehle ich Street Complete. Voraussetzung ist allerdings, ihr habt ein Android-Handy. Für iOS ist es leider noch nicht umgesetzt. Aber dort bei Street Complete, das kann ich hier mal zeigen, werden einem einfache, menschenlesbare, menschenverständliche Fragen gestellt, die man beantworten kann. Ist auch gut, wenn man irgendwo an der Bushaltestelle steht und auf die nächste Verbindung wartet, kann man einfach sich mal ein bisschen umgucken und die Fragen, die einen das Smartphone stellt, beantworten. Also extrem niedrige Einstiegshürden, sehr selbsterklärend, hohe Usability. Schlichtweg ein hervorragendes Produkt für die Community. Auf der rechten Seite Vespucci, auch ein Editor fürs Smartphone. Der ist dann schon deutlich herausfordernder. Das ist quasi der JOSM für das Smartphone. Da würde ich Ungeübten von einer Anwendung abraten. Ja, das ist ein bisschen herausfordernder. Wer jetzt wissen will, wie das alles mit den Daten ist und sich vielleicht das eine oder andere dazu noch erklären will, OpenStreetMap ist ja hier auf der FrostCon vertreten. Wir haben heute auch ein DevRoom ab 10 Uhr. Gut, ihr seid alle hier, aber vielleicht ab 11 Uhr wäre ich dann auch im DevRoom und da könnten wir uns dann auch nochmal verschiedene Tools oder Ähnliches angucken, wenn ihr mich möchtet. Na, also, die Mitwirkenden sammeln die Daten, sie pflegen die Daten, mitwirkende Toolentwickler und Administratoren bekämpfen Vandalismus und das Ganze gibt dann eine Datenbank. Hier noch ein Beispiel für Vandalismus aus Ende Juli, also kürzlich, noch gar nicht so lange her. Da hat dann irgendein Spaßvogel mal Passwörter, also Pseudo-Passwörter, da einfach mal in die OpenStreetMap-Datenbank eingetragen und die sind vom Renderer dargestellt worden. Konnte schnell behoben werden, aber solchen Unfug gibt's halt immer mal wieder. Na, da sieht man wieder, ist ein soziales Projekt, wo Menschen sind, werden Dummheiten gemacht. So auch hier. Ja, von den Daten zur Karte, wir hatten ja schon gesagt, am Ende bitte. Fragen bitte am Ende, weil 1001 Karte, mal gucken, ob wir noch Fragen stellen können. Nein, aber kriegen wir hin. Kartenentwicklung, mappende Toolentwicklung. Es ist alles noch viel komplizierter, habe ich schon eigene Vorträge zugehalten. Ja, bis man zu einer Karte ist, braucht man ja nicht bloß die Datenbank, die Geodaten, die von oben kommen, sondern man braucht die Renderer-Software, die die Karten erstellt. Und man braucht die Darstellungsregeln. Und wir werden gleich sehen, es gibt eine Menge verschiedener Karten mit entsprechenden Darstellungsregeln. Und erst das alles zusammen, was mehr oder weniger aus der Community kommt oder eben auch nicht, gibt dann aus den Kartendaten die entsprechende Karte. Das Schöne an den OpenStreetMap-Daten ist, dass die Datenbank selber von OpenStreetMap unter einer freien Lizenz steht, also unter einem Share-Alike steht. Produkte, die man daraus erstellt, kann man aber unter einer eigenen Lizenz stellen. Wenn man aber allerdings eigene Daten hinzufügt, dann muss man ein bisschen aufpassen, weil dann greift gegebenenfalls das Share-Alike auf der Datenebene. Dann wird es aber richtig kompliziert, wäre ein eigener Vortrag. Aber wichtig zu wissen ist, dass OpenStreetMap zwischen den Daten in der Datenbank und den Darstellungen, die aus den Daten erstellt werden, grundsätzlich lizenzrechtlich trennt. Also die Datenbank wird unter ODBL lizenziert, einer freien Lizenz mit einem entsprechenden Share-Alike, und die Produkte können dann eine eigene Lizenz haben, gegebenenfalls auch eine proprietäre. Also bloß wenn an der Karte steht, dass sie aus OpenStreetMap gerendert ist, heißt das nicht zwingend, dass ihr die frei verwenden dürft, wenn da keine Lizenzangabe dran steht. Muss man ein bisschen drauf achten. Ja, und ich hatte ja gesagt, Community, das zeigt sich auch an den Kartenstilen. Es gibt nicht einen Standardkartenstil, also OpenStreetMap.org hat einen Kartenstil, OpenStreetMap.de hat einen Kartenstil und Frankreich hat auch einen eigenen Kartenstil. Also jede Länder-Community hat auch so eigene Vorlieben in der Kartografie und die zeigen sich dann eben auch an der Darstellung der jeweiligen Standardstile in der Community. So, das war so ein bisschen Karten und Community. Jetzt, wir bleiben im Kern, gehen aber so ein bisschen raus und gucken mal, was die Community so aus Karten macht. Es gibt dann, weil es in den Karten drin ist, themenspezifische Kartenstile. Wir sehen hier einmal die Open Topo Map, die sich an der TK25 orientiert. In der Mitte und bei der Open Topo Map, da werden quasi bloß in Anführungszeichen die Daten, die auch die Standardkarte darstellt, eben mit einem anderen Rendering versehen, wogegen wir dann in der Mitte die OpenSeaMap-Karte sehen und da sind natürlich Daten enthalten, die man in der Standardkarte überhaupt nicht sieht. Sie sind trotzdem in der Datenbank drin. Ja, aber die werden eben nur durch, weil diese Karte mit einem bestimmten Ziel erstellt wird, eben durch den entsprechenden Renderer ausgewertet. Rechts haben wir eine Karte mit Wasserfarben, die ist proprietär, also liegt weit außerhalb dessen, was man als zur Community bezeichnen würde, aber sie ist besonders schön und deswegen habe ich sie hier einfach mal mit reingenommen, weil sie eben Kartendarstellung mal ganz anders und originell interpretiert. Und wer Lust hat auf großformatige Papierkarten zum Anfassen, kann gern an unseren OpenStreetMap-Stand kommen und gegen eine kleine Spende sich dort eine Karte mit, ich glaube A1 haben wir heute hier den Drucker, drucken lassen. Man kann auch Atlase drucken mit der OSMATIC. Anwendung getmap.org. Kann man also im Internet finden und sich da auch als PDF die entsprechenden Kartenstile ausgeben lassen. Das Maps-O-Matic ist auch nicht 1000 und eine Karte, aber hat, glaube ich, sogar auch mehr Karten, als ich hier heute noch vorstellen werde, im Portfolio. Ja, wir hatten letztes Jahr hier ein sehr schönes Erlebnis. Da kam dann ein junger Mensch, so war wahrscheinlich noch nicht ganz volljährig und guckte sich die Karten an. Und normalerweise ist eher die ältere Generation so mit Papierkarten, ne? Die Jüngeren haben das alle auf dem Smartphone und Papier. Und er meinte so, ach Mensch, das ist aber schön. Und wir dachten so, könnt ihr mir einen ausdrucken? Na klar, selbstverständlich. Ach, da wird sich mein Opa aber freuen. So, dann Datennutzung in und außerhalb der Community. Warum haben wir so viele Daten in der OpenStreetMap-Datenbank? Weil OpenStreetMap eigentlich keine Vorschriften macht, was in die Datenbank rein darf oder muss. Das kann für sich grundsätzlich jeder selber entscheiden. Aber wenn man natürlich will, dass sich dann Anwendungen drum entwickeln oder so, sollte man sich bemühen, dass sich viele auch das ähnlich sehen. Ja, also wenn man Einzelkämpfer wird und sagt, das muss da rein und versucht allen anderen zu erklären, dass nur das rein muss und nur so, wird es dann auch wieder schwierig. Aber das ist auch ein Grund, warum es überhaupt diese Kartendarstellung gibt, weil man auch die Erfahrung gemacht hat bei einem Community-Projekt, wenn man die Daten, die eingetragen werden, nicht sieht, werden sie in der Regel auch nicht eingetragen. Es sei denn, das sind Heavy Mapper, ne? Die tragen alles ein, egal ob das dargestellt wird oder nicht. Aber deswegen ist OpenStreetMap eben mittlerweile auch Anlaufpunkt für die Zivilgesellschaft, wenn es darum geht, Daten zu bekommen, die vielleicht auch sonst niemand hat, weil in der OpenStreetMap-Datenbank findet man in der Regel irgendwas. Nicht zwingend vollständig, ne? Je spezieller das Thema wird, desto rudimentärer werden die Daten, aber man findet in der Regel was dazu. Oder na, die Bundesländer machen zwar jetzt alle Open Data, aber bevor man sich durch 16 Open Data Portale quält und guckt, wie werden denn dort die Daten bereitgestellt, gehen viele doch den einfacheren Weg und sagen, na, ich lade mir einfach die OpenStreetMap-Daten runter, wenn ich nur irgendwelche Standarddaten brauche. Wir haben auch besondere Infrastrukturen drin, werden wir gleich noch sehen. Ne? Und hier in diesem Bereich, wenn es um Datenerfassung, Datendarstellung geht, da sind dann schon viele Personen involviert. Es gibt Karten, die richten sich ausschließlich von Mappenden an mappende Personen oder an zumindest stark an OpenStreetMap interessierte Personen, aber das geht eben dann bis hin zu Endnutzenden. Was sind jetzt so klassische Daten für Mappende, von Mappenden? Ah, die Open Brewery Map, jemand, der also gern Bier trinkt, hat gesagt, Mensch, die Daten von Handwerksbrauereien, die sind doch bestimmt in OpenStreetMap eingetragen. Siehe da, es waren schon welche da und seit es die Karte gibt, werden es natürlich immer mehr, die dann auch eingetragen werden, weil man eben den Vorteil hat, dass man das dann sieht. Wo es vielleicht im nächsten Urlaub lohnt, mal einen Abstecher zu machen und lokales Handwerksbier zu holen. Gut, das ist Bayern bzw. Franken, ne? Erwartungsgemäß. Nächste Karte, auch von einem Mapper, der sein Hobby quasi visualisiert hat. Ein Schrebergärtner hat gesagt, wäre doch schön, wenn die Bäume mit entsprechenden Taxonen in der Karte dargestellt würden. Und dann hat er sich das halt mal zum Rendern genommen und man kann eben entsprechend auch zu Bäumen, die in OpenStreetMap eingetragen sind, Spezies, Genus und Taxonen eintragen. Hatten wir auch im Linux-Hotel, da war auch einer beim Community-Wochenende, hatte seinen Sohn mit und der war so, sagen wir mal, leidlich interessiert an OpenStreetMap. Aber wir hatten noch eine andere Person, das war ein Förster und der hat gesagt, komm, wir gehen mal durchs Linux-Hotel und gucken mal, was für Bäume da stehen. So, und dann sind die draußen rumgesprungen und er hat gesagt, was das für ein Baum ist. Der Jugendliche hat es notiert und dann eingetragen und schon war auch er glücklich mit OpenStreetMap. Hier ist das Linux-Hotel, da ist dann jetzt relativ gut gemappt, was es da an Bäumen gibt. Dann Straßenlaternen. Kann man eintragen, mit dem entsprechenden Rendering werden dann auch die Straßenlaternen beleuchtet und man kann eben auch eintragen, welche Color die haben, also ob es eben Natriumdampflampen, LED-Lampen und so weiter sind und entsprechend erhält man dann eben auch weiße oder gelbe Punkte auf der Karte. Es ist nicht vollständig, wie ihr hier an der Karte seht. Das ist ein Beispiel dafür, wie ein Mapper vom Linux-Hotel zum Bahnhof gelaufen ist und die Zeit sinnvoll genutzt hat. Dann OpenStreetMap kann auch 3D-Gebäude darstellen. Es gibt dafür ein entsprechendes Tagging-Schema. Ist nett anzusehen hier in Berlin. Man kann auch Gebäudehöhen und Dachstuhlformen in erster Näherung mit Street Complete erfassen, ne? Da, aber das ist dann alles eben erste Näherung. Street Complete fragt, wie viele Etagen hat das Gebäude, wie viele Etagen hat der Dachstuhl. Hatte ich drüben in Siegburg dann gesehen, na, mittelalterliches Haus, 3 Etagen und daneben stand ein modernes Haus mit 3 Etagen. Die hatten dann durchaus unterschiedliche Höhen, ne? In der Karte, wenn bloß die Etagen da sind, werden die dann gleich dargestellt. Man kann aber auch Gebäudehöhe, wenn man sie kennt oder irgendwie ausmessen kann, auch hinterlegen in den OpenStreetMap-Daten. Die Möglichkeit gibt es, ist aber eben nur viel aufwendiger. Ich selber halte die Hände weg vom 3D-Mapping von Gebäuden. Das ist durchaus anspruchsvoll von der Modellierung im Datenmodell. Und definitiv nichts für Anfänger und Leute mit schwachen Nerven oder aber irgendwie kommt dann auch was Vernünftiges raus, ne? Hier unsere Hochschule. Man sieht es an den Fensterfronten, dass das natürlich Standardmuster sind, die da hinterlegt sind. Aber wer sich da betätigen möchte, ne? Also da kann man sich quasi ein Leben lang mit dem Mappen seines Ortes beschäftigen, wenn man das als schönes 3D-Modell machen will. Ja, Daten außerhalb der Community, ja, ist aber auch hier eigentlich noch von einem Mapper gemacht, die Feuerwehrinfrastruktur. Ja, OpenStreetMap-Datenbank gibt es auch ein entsprechendes Schema, wo man Feuerwachen und Hydranten hinterlegen kann. Das kann man auch mit Street Complete relativ gut machen. Mache ich immer in meiner Mittagspause, aber selbst jetzt im Radius von 15 Minuten um meine Arbeitsstelle rum, wird auch das jetzt schon langsam knapp. Ja, also muss ich mir entweder die Arbeitsstelle wechseln oder mal was anderes überlegen. Also man hätte ja auch noch Parkbänke, Mülleimer. Ja, das sind alles so kleine Infrastrukturelemente, die man erfassen kann mit Street Complete und wo man in der Regel noch irgendwas findet. Ganz spannend ist jetzt, ah doch, man sieht es sogar auf der großen Karte an der Wand besser. Ne, man kann auch den Durchmesser, also ne, das steht ja auf den entsprechenden Hinweisschildern, an was für einen Durchmesser der Hydrant angebunden ist. Das kann man auch in die Daten eintragen. Man kann das also noch weiter treiben. Man könnte jetzt quasi auch die Wasserinfrastruktur, die verlegt ist, daraus reproduzieren und visualisieren, weil man weiß ja von den Hydranten, was da in der Erde für einen Durchmesser verbuddelt ist. Genau, und hier sehen wir auf der rechten Seite unsere Hochschule. Ich weiß nicht, ob man das jetzt die Veranstaltung dann vielleicht auch noch als Brandschutzbelehrung verbuchen kann. Da sieht man eben auch, wo die entsprechenden Hydranten oder Wassereinlässe und so weiter sind. Dann, OpenStreetMap hat eine große Schnittmenge zwischen der zwischen Bahninteressierten und OpenStreetMap-Interessierten. Ja, gibt es große Synergien in diesem Bereich und entsprechend auch eine sehr gut erfasste Schieneninfrastruktur mit einer entsprechenden Karte oder vielleicht sogar Karten. Ist auch für Außenstehende, die jetzt in der Bahnwelt nicht so drinstecken, durchaus auch schon herausfordernd, dann da das Richtige zu taggen. Das war auf der letzten FOSGIS-Konferenz am OpenStreetMap-Wochenende auch ganz spannend. Da waren dann Leute von der Bahn da, die also auch OpenStreetMap-Daten nutzen und Leute aus der OpenStreetMap-Community. Und die Bahnleute haben gesagt, wir wollen... Also die kamen nicht von der Infrastruktursparte, sondern von irgendwie mit den Bahnhöfen und meinen, wir brauchen hier die Kundenperspektive. Und der musste also die Community, die Anwesende, mehrmals sozusagen zur Ordnung rufen, weil die immer dann schon wieder in die Infrastruktur und dann Gleisbreiten und Signale diskutierten und Haltepositionen der Infrastruktur. Ich meine, ja, wie das technisch auf der Infrastruktur geregelt ist, hier nicht. Wir wollen jetzt, wie machen wir das für Bahn? Reisende. Also sehr spannend, sehr gut dargestellt, kann man dann auch entsprechend filtern. Wen das interessiert, lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen. Eine weitere Community, die große Schnittmengen hat, OpenStreetMap-Hände und Radfahrende, sind auch, haben sehr große Schnittmengen. Entsprechend gibt es unendlich viele Karten, die Radinfrastruktur, also nein, anders. Deswegen ist viel Radinfrastruktur in OpenStreetMap erfasst. Deswegen gibt es unendlich viele Anwendungen, die diese Radinfrastruktur auswerten. Wenn es jemanden um Routing geht im Zusammenhang mit Radinfrastruktur, da muss ein bisschen suchen, aber es gibt Routing Engine, da kann man einstellen, ich fahre Rennrad, der sucht dann also asphaltierte Strecken, ich fahre Mountainbike, dann sucht er da die passenden Strecken, ich fahre Tourenräder, sucht er da die entsprechenden Strecken, gegebenenfalls auch unter Berücksichtigung des Höhenprofils, was zwar selber nicht in OpenStreetMap erfasst ist, sondern aus externen Datensätzen kommen muss, aber da gibt es eine Menge. Ne, und da wird auch an immer neuen Ideen gewerkelt. Das Letzte, was ich da so gehört hatte, war dann, dass ein Lastenbike-Fahrer meinte, wenn es solche Schikanen gibt, dann müsste man ja mal den Radius ausmessen, ob man da mit dem Lastenbike auch gut drum kommt. Kann man machen, ist aber vielleicht auch ein Datum, was jetzt nicht so in der Breite sich durchsetzen wird. Aber man weiß es nicht. Vielleicht, wenn Lastenräder noch verbreiteter werden, kommt das auch. Ja, beispielsweise die Cycle Map zeigt dann auch mit einem schönen Hintergrundlayer, wie ich finde, entsprechende Radrouten. Aber das ist nur ein geringer Ausschnitt. Ja, also das auch, was ich jetzt hier an Karten vorstelle, ist keinesfalls ein repräsentativer Ausschnitt aus der OpenStreetMap-Welt, sondern einfach das, was mir beim Surfen durchs Netz so unter die Finger gekommen ist und mir gefallen hat oder was ich interessant fand. Aber gerade in diesem Wander- und Radfahrbereich unendlich viele Sachen. Dann eher was aus der Kategorie Daten, die sonst keiner hat. Man kann mit OpenStreetMap und Street Complete als einfache Variante Überwachungsinfrastruktur mappen. Also wenn man irgendwo eine Kamera sieht, kann man die in die OpenStreetMap-Daten eintragen. Es gibt dafür ein ausgefuchstes Tagging-Schema. Problem ist natürlich, dass man, wenn man es bloß sieht, da ist eine Kamera, nicht weiß, in welche Direktion schaut die, gerade wenn es eine Rundum-Kamera ist. Aber man könnte theoretisch auch Direktion, also Richtung und Winkel ergänzen. Man könnte ja auch mal eine Auskunft nach DSGVO stellen und sagen, sagt mal, was beobachtet ihr denn eigentlich, und das dann bei OpenStreetMap eintragen. Es gibt dem Vernehmen nach, oder ich weiß nicht, ob es wirklich gibt oder es geplant war, dass man ein Routing abseits von Überwachungskameras machen könnte. Ja, die Daten sind vorhanden, suche mir eine Strecke, wo möglichst wenig Kameras sind. Für im Klimabereich gibt es das, da gibt es ein Routing, suche mir einen Weg, der möglichst stark beschattet ist, also für heiße Sommertage, route mich dort lang, wo viel Schatten ist. Na, so sieht dann so eine Darstellung bei der Überwachungskamera aus. Und das ist eben so ein riesiger Vorteil. Diese Daten wird man nirgendwo anders finden. Und wenn man sagt, überall ist Überwachung, glaubt einem niemand. Und wenn man dann mal zeigt, hier, guck mal, so sieht das in deiner Gegend aus. Und das ist ja nicht zwingend vollständig. Dann fängt vielleicht der eine oder andere, die eine oder andere doch an zu überlegen. Dann ja, ein Beispiel aus dem letzten Jahr, die Bubatz-Karte, rechtliche Regelung, wo darf man legal Cannabis konsumieren. In Deutschland gibt es eine gesetzliche Regelung, nicht in der Nähe von Kindergärten, Schulen und so weiter und so fort. Ja, wo sind diese Daten vorhanden? Natürlich in der Bubatz-Karte und hier um die Hochschule gibt es offensichtlich noch ein paar Flecken, wo man legal Cannabis konsumieren dürfte. Bei roten Stellen darf man es nicht. Ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, weil es sind eben freie Daten, wo es keine Garantie gibt, dass sie vollständig sind. Gut, die gibt es bei amtlichen Daten auch nicht. Wir hatten bei OpenStreetMap auch mal eine E-Mail von der Polizei, die meinten, oh, wir werden immer hier in die Nähe von dem Kindergarten gerufen, da kifft einer und immer sagen, sie dürfen das hier nicht, da ist ein Kindergarten, hält er immer sein Handy und sagt, die Bubatzkarte sagt aber, ich darf. Es hat ihm nicht geholfen, aber dann haben die gesagt, bevor wir da jedes Mal hinfahren, tragt es doch mal bitte ein, haben wir nett zurückgeschrieben, könnt ihr auch selber machen, braucht bloß einen Account. Genau. Ähnliche Zielrichtung, Daten, die sonst niemand hat, die aber für bürgerschaftliches Engagement benötigt werden, ist zum Beispiel, wenn man zeigen will, wie stark der Autoverkehr in den Innenstädten öffentlichen Verkehrsraum in Anspruch nimmt. Ne? Also wie Privateigentum öffentlichen Verkehrsraum in Anspruch nimmt. Indem man eben auf einer Karte mal darstellen kann, ja, wo stehen denn überall Autos, wo könnte man den Platz vielleicht sinnvoller nutzen, gerade in Großstädten, wo es eng ist. Also auch da gibt es wieder eine große Überschneidung zwischen Radfahr-Community, Verkehrswende-Community und OpenStreetMap-Community. Entsprechend finden sich da auch hübsche Anwendungen dazu. Gut, was ist nun so klassisch an Anwendungen außerhalb der Community? Neben uns am OpenStreetMap-Stand haben wir die Kollegen eine interessante Karte, schön ist sie nicht, wegen des Inhalts gezeigt. Und zwar erfassen die Unfallstatistik, also wo geschehen im Kreis Gütersloh was für Unfälle. Also nicht bloß wo, sondern die haben dann eben auch die entsprechende Kategorie, die so ein Unfall bei der Versicherung bekommt, damit das gut statistisch auswertbar ist. Ja, und wenn man sich da so ein bisschen durchklickt, ne, das ist jetzt bloß das Jahr 2021, die haben das auch für die vorgehenden Jahre, da sagt man auch so, man möchte eigentlich gar nicht mehr durch die Stadt gehen. Ne, aber das ist auch so ein Ding, was man eben erst durch Visualisierung den Leuten klar machen kann, guckt mal, was hier alles passiert, weil den Einzelfall nimmt niemand wahr, aber wenn man das dann visualisiert und kumuliert über ein Jahr darstellt, kommt dann vielleicht auch die eine oder andere Person ins Nachdenken. Eine deutlich vom Inhalt her angenehmere Karte ist die Berliner Spielplatzkarte, die also zeigt, wie groß ist der Spielplatz, was für Spielgeräte gibt es dort und externe Daten, wie ist die Beschattung des Spielplatzes, also kann ich da abends noch in der Sonne sitzen, habe ich aber vielleicht mittags dann vielleicht besser keine Sonne, das berücksichtigt die Karte dann auch. Das ist eine ganz nette Idee. Ja, man muss nicht zwingend sich gleich einen eigenen Kartensurfer aufsetzen, wenn man Karten erstellen will. Man kann auch einfach UMAP nutzen und sich dort einen Account anlegen. Wenn ihr euch einen Account anlegt, bitte merkt euch die Zugangsdaten und den Link. Ja, wir haben auch viele Anfragen so, ich habe meinen Link vergessen, wie war denn der? Bindet alles Ressourcen, die OpenStreetMap Deutschland sinnvoller einsetzen kann. Und bitte merken, ob ihr auf dem deutschen Server seid oder vielleicht auf dem französischen Server. Wenn ihr auf dem französischen seid, können wir euch in Deutschland dann leider auch nicht weiterhelfen. Aber das rauszubekommen, kostet auch schon wieder Ressourcen. Also UMAP, so wenn man eigene Karten für einfache Zwecke erstellen will, auch eine schöne Sache. Hatten wir auch schon mal Anfragen von der Staatsanwaltschaft, die gesagt haben, was habt ihr denn an Informationen zu der und der E-Mail-Adresse? Die hat da irgendwie mal eine UMAP-Karte im Link gepostet im Zusammenhang mit einer Straftat oder geplanten Straftat. Wissen wir nicht genau, aber ich vermute es, wenn die Staatsanwaltschaft anfragt. Konnten wir aber leider nicht weiterhelfen. Wir hatten schlicht und ergreifend keine Daten. Genau, wir versuchen auch alle Services, die bei OpenStreetMap laufen, so datensparsam wie möglich zu betreiben, da wir ja keinen weiteren Zweck hinter der eigentlichen Datennutzung verfolgen, anders als das bei Google der Fall ist zum Beispiel. Ne? Also nur das, was gespeichert werden muss, aus rechtlichen oder technischen Gründen, wird dann auch gespeichert. Ja, und dann sind wir so jetzt aus dem gelben Kreis, kommen wir so langsam an die Ränder, zu den Endnutzenden, zu den Unternehmen, wobei es gibt natürlich auch wenige Unternehmen, die tief in der Community verankert sind. Was sich an Endnutzer richtet, man kann aus OpenStreetMap-Daten sich ein Puzzle generieren lassen. Ja, geht man auf die Seite und sagt, ich möchte von meiner Region ein Puzzle haben, und das kann man sich dann bestellen und bekommt dann analog ein Puzzle zugesendet. Wer sich das mal angucken will, wir haben hier das Beispiel bei uns am Stand. Na, also für Puzzle-Begeisterte, die aber nicht OpenStreetMap begeistert sind, kann man die vielleicht dann da auf dem Weg für OpenStreetMap begeistern. Dann, wo werden auch OpenStreetMap-Daten verwendet? Ja, im ICE-Portal der Deutschen Bahn ist mir jetzt aufgefallen auf der Herfahrt nach Bonn oder hier nach St. Augustin. Und da gibt es viele Beispiele, wenn man bei DHL guckt, auch da ist eine OpenStreetMap-Karte im Hintergrund, wenn man bei Tagesschau nutzt es auch, in vielen Zeitungen mittlerweile. Das ist aber alles, die nutzen bloß die Daten, weil sie kostenlos sind, dürfen sie, ist auch legitim, bis auf, ne, das ist völlig in Ordnung, da freuen wir uns. Der Fall, den ich am Anfang mit der Versicherung geschildert habe, ist so ein bisschen problematisch. Da kann man auch, also Bahn macht viel mit OpenStreetMap, aber gerade wenn es so in Versicherungen und großes Geld geht, muss man auch feststellen, je größer die Konzerne, desto weniger interessiert die Community. Ist ganz klar, dann guckt man eben bloß noch kostenlose Daten, sind für unsere Zwecke vollständig, schön, nehmen wir, fertig. Vielleicht ändert sich das noch, dass man dann auch irgendwie sieht, dass es da eine Community im Hintergrund gibt, die sich über Unterstützung freut. Schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Nehmt aus diesem Vortrag mit, OpenStreetMap ist im Kern eine Datenbank. Jeder, der ein bestimmtes Thema hat, darf grundsätzlich diese Themen auch in die Datenbank einpflegen. Ob er dann Mitstreitende findet, steht auf einem anderen Blatt. Es ist notwendig, die Daten darzustellen, sonst findet man in der Regel keine Mitstreitenden. Das ist so, Mensch ist ein visuelles Leben. Und nehmt bitte auch aus diesem Vortrag mit, OpenStreetMap hat die Daten für eure Ideen, Projekte und Ziele. Ihr müsst es bloß angehen und umsetzen. Und wenn ihr es schön umsetzt, dann seid ihr in meinem nächsten Vortrag auch mit dabei. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, und jetzt können wir zu Fragen kommen, und dazu nutzen wir ein Mikrofon. Und gut, hier ist eine Meldung, da ist eine Meldung, da ist eine, gut, zuwerfen geht wahrscheinlich nicht, ne?
Ja, vielen Dank erstmal für den sehr interessanten Vortrag. Also diese Vielfalt der Daten, die dahinter sind, die kannte ich wirklich noch nicht, obwohl ich OpenStreetMap schon lange nutze. Mich interessiert speziell nochmal das Thema Vandalismus. Wie groß ist das Problem mit dem Vandalismus? Und ich habe den Eindruck, dass ja zum Teil auch schon so kritische Use Cases da abgebildet werden, wie diese Feuerlöschinfrastruktur da, Open Fire Map und so weiter. Und ob ihr auch überlegt, eventuell sowas wie einen Freigabeprozess zu etablieren, weil ich habe den Eindruck, erstmal kann per se jeder irgendwie was eintragen, vielleicht wird das dann auch gerendert und dann gibt es irgendwelche Cleaner, die laufen hinterher und machen den Vandalismus wieder weg. Das würde mich nochmal interessieren.
Vandalismus ist zum Glück kein großes Problem. Leider muss man sagen, ist OpenStreetMap natürlich in der Weltpolitik immer hart mit dabei. Also wenn es irgendwo Konflikte gibt, gibt es dann meistens auch irgendein Ereignis in den Karten. Das war jetzt im Israel-Gaza-Konflikt der Fall, als das losging. Das war im Ukraine-Krieg der Fall. Also das kriegen wir schon mit. Es ist aber nicht so... Nein, es hält sich so weit in Grenzen, dass wir keine massiven Maßnahmen treffen müssen. Es wird dann natürlich immer nachgezogen. Man guckt, wie ist es passiert, warum ist es passiert, sind die Leute hartnäckig, was kann man dagegen tun? Aber Ziel ist es schon, die Einstiegshürde so niedrig wie möglich zu halten. Und anders bei Wikipedia, wo ja jeder der natürlichen Sprache mächtig ist und einfach anfangen kann, muss man ja bei OpenStreetMap, hat man ja noch die Hürde des Tagging-Schemas. Ne, da muss man also schon so ein bisschen auch wissen, was man tut. Ich vermute, dass es daran liegt, dass ich das Problem einigermaßen in Grenzen hält, was kritische Infrastruktur ist. Ja, wenn es nach bestimmten Verwaltungen gehen würde, wäre alles kritische Infrastruktur, dürfte man nicht eintragen. Wir gehen nach der On-the-Ground-Rule, was man sieht, wird eingetragen, also auch Elektrizitätsinfrastruktur ist eingetragen, was man auf Luftbildern ohne weiteres erkennen kann, und solange es nicht verboten ist, wird es auch bei OpenStreetMap eingetragen. Gut. Hier ist gleich vielleicht noch eine Frage, Synergien. Dann
okay, da hinten eine Frage.
Haben alle gleichzeitig die Hände gerückt.
Was hast du für Vorschläge für Leute, die temporäre Änderungen an Karten anbringen wollen? Also klassisches Beispiel, mein Osment routet mich entlang von irgendeinem bestimmten Radweg. Ich stelle fest, hier ist eine Baustelle, der Radweg ist gesperrt und der wird jetzt gesperrt sein oder wird wieder eröffnet in 3 Wochen. Was ist dein empfohlenes Tool, wie man sowas am gescheitesten einpflegt?
Kein Tool, meine Empfehlung ist aushalten, weil also 3 Wochen sind halt für den Eintragezyklus für OpenStreetMap relativ kurz. Ja, also irgendwie so, also meine Daumenregel ist, alles, was so über 3 Monate geht, lohnt sich einzutragen. Ich hatte heute früh auch schon die Diskussion am Stand, wo jemand meinte, da hinten bei einer Schule ist der Fußweg gesperrt, könnte den nicht eintragen. Habe ich gesagt, ich werde die Sperrung nicht eintragen, weil ich bin heute hier in St. Augustin, aber in 3 Wochen nicht. Ich sehe also nicht, wenn das weg ist, und ich weiß nicht, wie aktiv die Community ist, ob es hier einen Mapper gibt, der vielleicht da jeden Tag vorbeiläuft und das dann eben sagt, ich habe das im Auge und trage es wieder ein, wenn das richtig ist. Also das ist auch so ein bisschen Traum, die meisten ziehen sich ja auch nicht tagesaktuell die Karten bei OpenStreetMap, die vielen Anwendungen, ne? Und wenn die sich bloß jedes Vierteljahr oder so aktualisieren, interessiert das die auch nicht in dem Maße. Aber so ein richtig es gibt, glaube ich, auch ein Tagging-Schema, wo man sagen kann, ist gesperrt von bis, kann man also gegebenenfalls auch eintragen. Aber so eine richtige Toolchain, wo das bearbeitet wird, gibt es meines Wissens nicht.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für den Vortrag. Eine Anmerkung, meines Wissens macht der RVR und auch die Stadt Köln nutzen die OSM regelmäßig, um ihren Stadtplandienst damit zu versorgen. Ich weiß nicht, ob andere Kommunen das auch noch machen. Das ist vielleicht auch für einen Hinweis für die Nutzung der Karte, das mit aufzunehmen.
Genau, also es gibt doch einige öffentliche Verwaltungen mittlerweile, die auch ihre Daten, also nicht bloß die Daten aus OpenStreetMap holen, sondern auch einen bestimmten Datenbestand in OpenStreetMap pflegen selber. Und das ist es eigentlich auch, was wir wollen, dass dann die öffentlichen Verwaltungen eben nicht zu den Hobbyisten OpenStreetMap gehen und sagen, macht mal, sondern dass die auch ihre eigenen Leute befähigen, natürlich im Kontakt mit der Community dann die Daten zu pflegen, die denen wichtig sind. Und wenn jeder so ein bisschen die Daten pflegt, kommt am Ende was Großes, Gutes, Schönes raus.
Dann noch eine zweite Frage. Bei der Bubertz-Karte weiß ich, dass das ursprünglich mal reine Kreise waren, dass die Kreise aber nicht den Regeln entsprechen. Die Regeln sagen, Sichtbarkeit auf das entsprechende Objekt muss gegeben sein. Das heißt, man müsste die Kreise im Grunde genommen erweitern, um die Geraden, die dann sind, wenn man das nicht auf die Schule sehen kann. Ist das nachgepflegt worden oder ist das nach wie vor?
Okay. Nee. Das ist halt ein Hobbyprojekt auch. Ja, es ist eine erste Näherung. Ne? Das hat jemand einfach mal gemacht, weil er es spannend fand und weil er es konnte. Ne? Warum machst du das? Weil ich es kann. Und dem sind die Server auch sofort, nachdem dann der erste Pressebericht da online war, zusammengebrochen, weil plötzlich Gott und die Welt darauf zugegriffen hat, obwohl er da mehr oder weniger eben mal.
Die Verwaltung sagen, sie finden das eigentlich gut. Ja? Ihnen fehlt aber genau diese Präzision, wenn man die jetzt quasi noch aus der Community, vielleicht mit den Verwaltungen zusammen auch erweitern würde, könnte man das.
Nö, aber die Verwaltungen, wenn sie es wollen, können sie ja auch Dienstleister beauftragen, die das dann programmieren würden, berücksichtigt auch mit dem 3D-Tagging-Schema, wo man dann sagt, kann ich da um die Ecke gucken oder nicht. Aber von einem Hobbyisten, der das aus Spaß und Freude macht, kann man das nicht Voller.
Ja, ich würde gerne nochmal andocken an die Vandalismusfrage so ein bisschen, aber eher Richtung Datenqualität. Ich kenne so ein bisschen aus der Wikipedia, da ist es ja so, wenn man jetzt anfängt, hier den Artikel von St. Augustin zu editieren, dann kann man ja relativ sicher sein, dass die Editoren, die früher mal an dem Artikel schon gearbeitet haben, eine Mail kriegen oder das in ihren Wikipedia-Tools sehen. Ich habe mal selber versucht rauszukriegen, ob es sowas gibt in OpenStreetMap, dass irgendwie die Leute, die jetzt irgendwie St. Augustin mappen, dass es da so ein Feed gibt. Das konnte ich irgendwie nicht finden. Also Frage 1 so ein bisschen, das würde mich mal interessieren, wie läuft das dann ab oder kann so ein Fehler oder Problem auch länger existieren, bis das wirklich jemand dann auffällt, der an dem Hydranten oder so vorbeiläuft? Und die zweite Frage ist dann so ein bisschen, ich denke mal auch, dass jetzt wahrscheinlich das Linux Hotel wahrscheinlich einer der besten gemappten Plätze von Deutschland ist oder wo du wohnst, ja? Und andere Teile der Welt zum Beispiel natürlich deutlich schlechter abgedeckt sind. Gibt es da irgendwie, gibt es auch eine Map, wo man sieht, wie die Qualität oder die Abdeckung von bestimmten Dingen ist?
Gut, erste Frage nochmal zum Vandalismus. Nein, Mappende kontrollieren sich nicht gegenseitig, das wollen wir explizit nicht. Also man kann sich natürlich ein Tool einrichten, wenn man dazu in der Lage ist und gucken, was sind die Änderungen in meiner Gegend. Aber dass man automatisch benachrichtigt wird, das wollen wir auch nicht, da es gibt schon ausreichend Personen, die in ihrer Nachbarschaft ein manchmal zu strenges Auge drauf haben und das wollen wir eigentlich nicht verschärfen und bisher sind wir mit diesem sehr liberalen Ansatz eigentlich auch gut gefahren. Unterschiedliche Mappingdichte, Deutschland wie gesagt relativ gut abgedeckt mit starken Unterschieden Stadt-Land, ne? Land in der Regel schwächer abgedeckt, wenn es da nicht gerade einen aktiven Mapper im Dorf gibt. Weltweit gesehen, Afrika ist relativ, gibt es Regionen, die sind sehr stark und gut abgedeckt, weil man da eben quasi den Sprung von amtlichen Daten übersprungen hat und hat gesagt, wir gehen gleich auf die freien Geodaten. Also vor 10 Jahren war der Punkt mit den meisten Objekten, die gemappt waren, irgendwo in Afrika. Ne, aber also ja, aber es ist unterschiedlich und wie gesagt, dort, wo Leute Lust und Zeit dazu haben, die entsprechenden Ressourcen, wird gemappt und ansonsten eben nicht. Die Frage war, gibt es dafür eine Visualisierung? Ja. Wenn wir jetzt bei Social Media, würde ich sagen, ich verlinke das mal hier. Können wir jetzt hier nicht machen, aber in meinem Vortrag letztes Jahr auf der FrostCon war eine Folie, wo auch gezeigt wurde, wo wird am meisten gemappt und bei uns am Stand, es gibt auch, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, wie das heißt, aber gibt es auch eine Visualisierung, da kann man gucken, wo wird aktuell gerade auf der Datenbank geschrieben, mit welchen Daten, kann man also live verfolgen, wo gerade neue Daten eingetragen werden oder geändert werden. So.
Ja, ich hatte mein Mikrofon abgegeben, weil die Frage schon so angekratzt wurde, aber ich muss doch nochmal nachhaken. Ist Missbrauchspotenzial auf Anwenderseite ein Thema aus der Community? Mir sind während des Vortrags 3 Beispiele gekommen, jetzt im privaten Bereich, da hat eben jemand einen Apfelbaum auf seiner Streuobstwiese und der regt sich auf, dass da Hipster seine Apfelbäume plündern in letzter Zeit. Oder eben auch jetzt so kritische Infrastruktur, das wurde vorhin so halb beantwortet, wie zum Beispiel Bahninfrastruktur oder die Kameras, da könnte ja auch jemand ableiten, von welcher Gebäudeseite steige ich am besten ein, weil die nicht abgedeckt ist. Wie wird sich darüber Gedanken gemacht und hat man da sowohl privat als auch öffentlicher Sektor irgendwie eine Handhabe, da Daten wieder auszutragen oder zu anonymisieren, weil es ja teilweise sehr einfach macht, dann vielleicht auch das als Angriffspotenzial zu nutzen?
Also wir betrachten die Daten nicht aus der Angstperspektive, was könnte alles passieren, wenn, ne? Um es mit einem großen deutschen Philosophen zu sagen, wäre, wäre Fahrradkette, also eigentlich original hätte, hätte Fahrradkette. Solange es erlaubt ist, wird es eingetragen in OpenStreetMap. Punkt. Ne, weil das Verbrechen begeht nicht der, der etwas in die Karte einträgt, sondern derjenige, der über den Zaun klettert und dann Äpfel klaut. Ne? Und man kann das jetzt nicht unbegrenzt ausweiten. Wir haben natürlich auch regelmäßig die Diskussion mit Grundstückseigentümern, die sagen, oh, da ist ein Weg auf meinem Grundstück eingezeichnet, der muss raus, und dann müssen wir halt von Fall zu Fall gucken, wie das sich tatsächlich darstellt. Waldbesitzer sind auch großes Klientel, was Kontakt zu uns sucht, so, weil die hätten ja am liebsten niemanden in ihrem Wald. Es gibt ein Waldbetretungsrecht. Aber dann müssen wir eben gucken auf Nachfrage, wenn die sagen, ja, da gibt es einen Grund, warum der Waldweg gesperrt ist, dann können wir sagen, okay, er ist zwar sichtbar, aber wenn er rechtlich gesperrt ist, wir können das in unseren Daten nachtragen, wenn es noch nicht eingetragen ist. Und dann kommen auch wieder die Unternehmen, die OpenStreetMap-Daten nutzen, ins Spiel. Wenn die natürlich dieses Sperrtag nicht auswerten, dann kann OpenStreetMap nichts dafür. Wir haben alles getan, dass das drin steht, beziehungsweise eben gegebenenfalls nachgepflegt haben. Aber wenn das da jemand, weil er es einfach haben will, eben nicht auswertet, liegt die Verantwortung bei dem. Also es ist auch, da ist ja noch jemand dazwischen dann mit dem Kartenhersteller. Also es ist ja nicht zwingend nur ein Problem auf Datenebene, sondern auch auf Kartenebene. So, gibt's noch?
Gut. Da ich gerade das Mikrofon habe, es gibt Mapper hier aus St. Augustin. Mal so am Anfang. Hier bin ich. Aber ich will das Thema Vandalismus noch mal ein bisschen aufgreifen, und zwar mit Daten, die man in OpenStreetMap einträgt. Es geht hier um historische Bahnstrecken. Wer sich hier in der Gegend.
Um was für Strecken?
Historische Bahnstrecken. Es gab hier mal ein Schmalspurnetz von Bonn am Rhein bis nach Waldbühl, bis nach Asbach. In Asbach gibt es ein Museum dazu. Das Stadtarchiv in St. Augustin hat die historischen Blätter alle, die kann man auch online zugreifen. Und da kann man dieses Bahnnetz raus rekonstruieren. Das hatte ich dann getan. Und dann kamen ein paar ganz Schlaue auf die Idee und sagen, ich lösche die mal, weil die Schienen existieren nicht mehr. Mhm. Er hat sich leider ein bisschen vertan. Ein Teil der Trassen kann man noch sehen, die sind durch Einschnitte, durch Bahndämme und sonst was. Das hätte er auch so ein bisschen sauberer machen können. Die Frage ist, wie man mit solchen Leuten am besten umgeht. Und das erweitere ich ein wenig auf, dann kamen noch welche an und sagten, ja, da gibt es auch noch die historischen Karten. Die habe ich mir dann mal angeschaut und gesagt, das macht ja wenig Sinn, einen Teil in den historischen zu haben. Man müsste dann eigentlich den Datenbestand, der aktiv ist, bei zum Beispiel einem abgerissenen Gebäude mal in die historischen Daten überführen.
Eine sehr schwierige Frage.
Damit will ich es erstmal sein lassen, den Rest können wir nachher diskutieren.
Das ist ein schönes Beispiel dafür. Ne? OpenStreetMap ist ein soziales Projekt. Wie geht man jetzt hier miteinander um? Und da kann ich keine endgültige Antwort geben, sondern die klassische Juristenantwort. Es kommt drauf an. Die klappt auch hier. Muss man halt gucken, ob man die Leute vielleicht am Stammtisch mal zum Stammtisch einlädt und das diskutiert. Klar, OpenStreetMap hat die On-the-Ground-Rule, dass man sagt, eigentlich nur das, was auf der Erdoberfläche noch irgendwie zu erkennen ist. Aber gerade bei der Eisenbahninfrastruktur werden da auch gern mal eben Ausnahmen gemacht, weil das von Interesse ist in der Community. Da gibt es keine Regel, die ich jetzt hier irgendwie referieren könnte oder ja.
Die Frage ist, ob das auch strafrechtlich relevant ist. Die will ich aber offen im Raum stehen lassen.
Ich übernehme mal einfach. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Noch eine Frage zu nicht sichtbaren Sachen. Die Wiki von OpenStreetMap Bereich Aviation sagt, dass Lufträume zum Beispiel nicht eingetragen werden sollen. Warum?
A, weil sie eben tatsächlich virtuell sind. Und wer, bin Jurist, ich habe manchmal auch das Vergnügen, Bundesgesetzblätter zu lesen. Und wenn ich dann lese, 140. Änderungsverordnung zur 31. Verordnung des Luftfahrtgesetzes, wo drin steht, wie die Lufträume sind und wann wie angeflogen werden kann, wer soll das aktuell halten? Also es sind auch Kartendaten, die man eintragen könnte, aber dafür ist die Community, glaube ich, zu klein. Und da und es ist eben, da es rein rechtlich diese Räume geregelt sind, auch schwierig zu pflegen, weil man es auswerten muss, aber man kann ja sich gegebenenfalls eigene Layer bauen, wo man die nicht in der klassischen OpenStreetMap-Datenbank pflegt, sondern in einer davon getrennten Datenbank und sich dann eine schöne Anwendung baut, die das visualisiert. Und wenn das vielleicht genug Leuten gefällt, wird es dann vielleicht auch irgendwann mal gesagt, Mensch, das könnten wir doch auch in der eigenen Datenbank haben. Genau, also es verbietet ja niemanden, das zu machen, bloß Konsens ist eben gerade, das nicht an den OpenStreetMap-Daten zu machen, so die Leute drängeln, es ist 11 Uhr. Fragen, wenn noch Fragen sind, oben im Dev-Room oder bei uns am Stand. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und für die vielen interessanten Fragen.